Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und sind heute angelangt in Lukas, Kapitel 13. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 5. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, findet ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir preisen dich, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kommen wir voller Ehrfurcht vor dein Angesicht und vor dein Wort und bitten dich, weise uns den rechten Weg. Lehre uns deine Wahrheit. Schenke uns ewiges Leben. Herr, sei uns gnädig, erbarme dich über uns, Herr, dass wir nun gesegnet sind durch dein Wort und wahre Buße haben. Herr, dies bitten wir nun zu deiner Ehre, zum Ruhm, zum Preis deines Namens allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass der Herr Jesus Christus davon sprach, dass er gekommen ist, Feuer auf die Erde zu werfen. Und dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, sondern dass er Menschen entzweien wird, dass er Menschen trennen wird. Denn tatsächlich an Christus scheiden sich die Geister, die einen glauben und die anderen nicht. Und wir haben erfahren, dass diese Trennung sich sogar mitten durch Familien zieht. Wie schmerzhaft. Doch Christus lehrte uns auch am Ende von Kapitel 12, dass Gott uns alle richten wird. Dass wir alle schuldig sind vor Gott, dass sein Gericht kommt. Und wenn wir das doch wissen, dass wir dann vorher alles tun müssen, damit wir eben nicht schuldig gesprochen und eben nicht verdammt werden, sondern dass wir jetzt das Gebot der Stunde erkennen, dass jetzt Gnadenzeit ist, bevor das Gericht erschienen ist, dass wir jetzt zu Gott kommen, dass wir loskommen vor seinem Gericht und Vergebung finden und Versöhnung mit Gott und Frieden mit Gott. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das heißt, jetzt müssen du und ich uns prüfen. Werden wir gerichtet und verdammt, wenn sein Strafgericht kommt? Oder haben wir Vergebung unserer Schuld? Sind wir versöhnt mit Gott? Haben wir Frieden? Nun, woran dachten die Menschen, als sie das gehört haben? Als sie nun am Ende von Kapitel 12 hier gehört haben, das Gericht kommt und jetzt ist die Zeit, dass man noch versuchen muss, loszukommen von diesem Gericht, weil man schuldig ist. Wir lesen wir weiter in Kapitel 13, Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihn von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Zu dieser Zeit, so beginnt Vers 1 hier. Das heißt, genau zu der Zeit, wo Christus gesagt hat, ihr beurteilt die Zeit nicht richtig. Ihr habt keine Ahnung, was es jetzt zu tun gilt, was jetzt das Gebot der Stunde ist. Gerade zu dieser Zeit, als Jesus verkündigt hat, dass das Gericht Gottes kommt, treten da Menschen auf, die Jesus etwas berichten wollen. Anstatt, dass sie die Zeit erkennen, nutzen sie die Zeit, zu kommen, um Jesus etwas zu berichten. Anstatt zu sagen, Herr, nach deiner Rede, auch wir sind schuldig. Wie können wir loskommen von dem Gericht Gottes. Herr, lehre uns den Weg des Friedens. Wir sind schuldig. Wie können wir Erbarmen finden? Das Gericht erwartet auch uns. Was sollen wir nun tun? Sprechen diese Menschen lieber über andere, die sie für gerichtet halten. Anstatt auf das eigene Leben zu schauen, auf die eigene Schuld, daran zu denken, dass man selbst sterben muss, lenkt man seine Gedanken ab. Und sie kommen zu Jesus und sagen, hast du das mitbekommen? Etwas Furchtbares ist geschehen, da sind Leute gestorben. Du hast doch über Gericht gesprochen. Hier, diese Menschen, die wurden doch grausam hingerichtet, oder? Sind es solche Menschen, auf die das Gericht Gottes wartet? Sie lenken von sich ab. Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihn von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Wir haben keine weiteren Informationen zu diesen Geschehnissen hier. Wir wissen nicht, was der genaue Hintergrund war, aber einige kamen aus Galiläa, um Opfer darzubringen. Und das tat man in Jerusalem. Galiläa, die kam meistens zu Festtagen nach Jerusalem gepilgert. Und das Passafest war eigentlich das Fest, wo auch Laien schlachteten. Also eventuell war es so, Männer aus Galiläa kamen als Pilger nach Jerusalem zum Passafest. Sie kamen mit ihren Schlachtopfern, vielleicht waren sie gerade auf dem Weg zum Tempel. Und da kamen Soldaten des Pilatus, also der römische Statthalter zu dieser Zeit von Judäa, von Jerusalem auch. Und wir wissen nicht warum, aber diese Soldaten töteten diese Pilgerer. Vermutlich mit dem Schwert. Das heißt, ihr Blut, heißt es hier, vermischte sich mit dem Blut ihrer Opfer. Also ein Massaker, ein Gemetzel. Und das war ein Skandal. Das ist so, als würden wir in der Zeitung lesen, Polizisten stürmten eine Kirche und erschossen Menschen, die gerade das Herrenmahl feierten, und ihr Blut vermischte sich mit dem Brot und dem Wein vom Herrenmahl. Ein abscheulicher, scheußlicher Gedanke. Aber genauso schockierend ist das hier. Da kommen Soldaten und töten Menschen, die gerade opfern wollen. Und sicher wurde diese Geschichte überall erzählt. Das war das Gesprächsthema, wo Menschen zusammengekommen sind. Aber warum berichten diese Menschen nun nach dieser Predigt von Christus, dass das Gericht kommt? Warum berichten diese Menschen nun das? Einige Männer schienen verstanden zu haben, was Christus hier lehrt. Das Gericht Gottes kommt. Er sprach auch von den untreuen Knechten, die in zwei geschnitten werden. Er sprach von viel Schläge. Er sprach von Feuer. Er sprach von Entzweiung. Er sprach von Gericht. Und die Menschen dachten an diese Galiläer. An diese Galiläer, die doch grausam abgeschlachtet worden sind. Du sprachst doch vom Gericht. Hier haben wir doch ein Beispiel. Hier ist doch etwas Grausames passiert. Und ihr Lieben, das ist typisch Mensch. Das heißt, anstatt über das eigene Gericht nachzudenken, denkt man über andere nach. J.C. Ryle hat das so auf den Punkt gebracht. Er sagt, so ist die menschliche Natur zu allen Zeiten. Wenn es um die Religion geht, sind die Menschen bereit, über die Angelegenheiten anderer zu sprechen, aber nicht über ihre eigenen. Dabei sollte der Zustand unserer eigenen Seele immer unsere erste Sorge sein. Es ist absolut wahr, dass das echte Christentum immer zu Hause, das heißt immer bei sich selbst, beginnt. Der bekehrte Mensch wird immer zuerst an sein eigenes Herz denken, an sein eigenes Leben, seine eigenen Werke, an seinen eigenen Sünden. Hört er von einem plötzlichen Tod, wird er zu sich selbst sagen, wäre ich bereit gewesen, wenn mir das passiert wäre? Hört er von einem furchtbaren Verbrechen oder einer bösen Tat, so wird er zu sich selbst sagen, sind meine Sünden vergeben? Habe ich wirklich meine Übertretungen bereut? Hört er von weltlichen Menschen, wie sie sich jedem Exzess der Sünde hingeben? Er wird zu sich selbst sagen, wer hat mich dazu gebracht, mich von diesen Menschen zu unterscheiden? Was hat mich davon abgehalten, nicht auf demselben Weg in die ewige Verdammnis zu gehen? Nur die freie Gnade Gottes. Also bekehrte Menschen, wenn es um Sünde und Gericht geht, schauen sie als allererstes auf sich selbst und denken daran, dass sie ebenso solch ein Gericht verdienen und fragen sich, ist meine Schuld wirklich vergeben? Wir sehen hier aber Menschen, die die von ihrer Schuld ablenken und sie berichten Christus von einer Tragödie. Diese Galiläer wollten Opfer darbringen, aber anscheinend wollte Gott ihr Opfer nicht annehmen. Anscheinend waren sie außerordentlich große Sünder und Gott hat sie gerichtet. Woher wissen wir, dass diese Menschen so dachten? Nun, weil Christus ihnen so antwortet, Vers 2. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Also Christus sagt ihnen, wie sie nicht denken sollen, was sie nicht meinen sollen. Anscheinend meinten sie, dass diese Getöteten besonders große Sünder waren, dass sie dies erlebten. Über sie kam das Gericht. Vielleicht waren sie Heuchler, Sünder, Gottlose. Und jetzt haben wir ein Beispiel dafür, wie das Gericht Gottes über sie kommt. Noch einmal, das ist das Problem von uns Menschen. Wir lenken von uns selbst ab und denken darüber nach, dass andere Sünder sind und dass sie das Gericht verdienen. Und sie schlagen sich hier nicht an die eigene Brust. Und darum schaut, was Christus tut. Er lässt diese Ablenkung hier nicht zu. Er wendet das direkt auf ihre Seelen an. Vers 3. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso alle umkommen. Also sie meinten, das waren doch bestimmt große Sünder und darum war ihr Gericht besonders groß. Christus dreht es um, er wendet es auf sie an und sagt, ihr alle werdet ganz genau ebenso umkommen. Und achte darauf, Christus spricht hier zu einer großen Volksmenge. Wir hatten gelesen am Anfang von Kapitel 12, da waren viele Tausende von Volksmengen versammelt. Und er schaut sie sich alle an und sagt, ihr alle von euch, werden ebenso, das heißt ebenso plötzlich und grausam umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Sie waren also keine besonders großen Sünder. Ihr seid alle ausnahmslos große Sünder. Und ihr werdet ausnahmslos allesamt gerichtet werden und umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Also lenkt nicht von euch ab. Ich predige euch das Gericht Gottes und ihr erzählt mir davon, wie andere gerichtet worden sind, wie sie umgekommen sind. Ihr denkt, das war das Gericht für ihre großen Sünden. Ihr werdet alle ebenso umkommen. Erkennen wir wirklich, dass das Wort Gottes uns persönlich gilt, dass Gott uns überführt, oder denken wir ständig über andere nach? Denken wir darüber nach, dass andere Sünder sind, oder sehen wir uns, wie wir in Wahrheit sind vor Gottes Angesicht? Christus gibt uns nun ein zweites Beispiel. Er sagt, ihr redet von Menschen, die aus Galiläa kommen. Generell galten die Galiläer nicht als besonders fromm. Ihr meint, das sind die großen Sünder, Sünder von den Galiläern? Lass uns mal über Menschen reden, die aus Jerusalem kommen, aus der heiligen Stadt. Vers 4. Christus sagt, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also Siloa, ein Teich, gehörte zur Stadt Jerusalem, ein Teich an den Stadtmauern dort. Und wir wissen auch nicht hier, was genau passierte. Vielleicht war das ein Arbeitsunfall, als man gerade den Turm aufgerichtet hat und dieser einstürzte. Und vielleicht stand er auch schon, war schon erbaut, fiel aber um. Jedenfalls stürzte er auf Menschen, die in Jerusalem lebten, Bewohner von Jerusalem, und zwar 18 Menschen. Waren das nun besonders große Sünder? Hatten sie besonders große Schuld vor Gott? Nein, ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Ihr habt alle Schuld vor Gott. Und was hat man hier häufig für ein falsches Bild von Christus, als sei er nur gekommen, um Frieden zu predigen? Er warnt hier in der heftigsten Weise vor dem Zorngericht Gottes. Ihr Lieben, das hier sind heftige Drohungen. Er schaut sie sich alle an, diese Tausenden von Menschen. Und er sagt, ihr werdet auf die grausamste, schlimmste Weise umkommen. Ihr werdet erschlagen mit dem Schwert, ihr werdet erschlagen von Steinen. Und ihr Lieben, das ist genau das, was übrigens passierte. Ich habe es schon angesprochen. 70 nach Christus. Buchstäblich ist es so passiert. Unzählige Menschen wurden dann auch wieder von den Römern mit Schwert erschlagen. Und wir haben gehört von Josephus, der Geschichtsschreiber zu dieser Zeit. Er sagt, da war kein Fleckchen mehr, wo nicht irgendeine Leiche lag. Und das Tempelgelände, es wurde mit Blut überschüttet, auch die Opfer. Genau das, was hier passierte im Kleinen, nur viel größer. Und Menschen wurden von Steinen erschlagen, der Tempel wurde abgerissen, kein Stein blieb auf dem anderen, wie zu der Zeit, als der Turm von Siloa fiel. Genau so ist es eingetroffen. Und Christus warnte die Menschen, so wird es euch ergehen, wenn ihr nicht Buße tut. Die Botschaft von Christus lautet hier also, kehrt um oder kommt um. Ihr werdet umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und hier lernen wir schon eine wichtige Lektion, ihr Lieben. Nach jeder Katastrophe und Tragödie und nach jedem Unglück fragen die Menschen, warum? Warum ist das passiert? Haben diese Menschen denn irgendwie besonders große Schuld? Warum müssen sie das erleiden? Christus sagt, nein, ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr keine Buße tut. Also wenn noch immer ein Zugunglück oder ein Flugzeugabsturz oder ein Autounfall oder ein Terroranschlag oder Erdbeben oder ein Tsunami oder was auch immer passiert, all das ist letztendlich ein Ruf an alle, die noch leben. Ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Das ist das, was jeder von uns verdient. Und das macht auch ein Ende von all den Debatten, die fragen, warum lässt Gott Leid zu? Das ist die völlig verkehrte Frage. Die Frage, die man stellen sollte, ist, warum lässt Gott noch was Gutes zu? Denn wir alle ausnahmslos müssten auf die grausamste Weise sterben und umkommen und in der ewigen Hölle landen. Das ist, was die Schrift uns sagt. Das heißt, alles, was wir erhalten, außer Tod und Hölle, ist unverdiente Gnade, Barmherzigkeit Gottes. Es geht nicht darum, dass einfach gewisse Leute besonders große Sünder sind. Es geht darum zu erkennen, dass wir alle große Sünder sind und dass wir alle ausnahmslos Gottes Gericht verdienen. Darum würden wir doch gerade als Prediger mehr lernen von Christus, der die Wahrheit verkündigte. Es heißt im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, die Welt hasst mich, weil ich bezeuge, dass ihre Werke böse sind, weil ich die Wahrheit sage über den Zustand der Menschen. Kehrt um oder kommt um. Hast du erkannt, welches schlimme Gericht du eigentlich verdienst? Hast du die Bosheit und Verdorbenheit deines Herzens und die große Menge deiner Schuld wirklich erkannt, dass du verstehst, es wäre gerecht, wenn Gott mich auf der Stelle vernichten würde. Ist das der Fall? Aber achtet auch darauf, dass Christus hier nicht einfach warnt vor einem schrecklichen Gericht. Bei all dem lasst uns eine Sache hier nicht übersehen, denn siehst du inmitten dieser Drohungen von Christus hier, von dieser Warnung, siehst du, wie dieses Juwel der Gnade des Evangeliums hier aufleuchtet? Inmitten dieser Drohungen und Warnungen, inmitten dieser Ankündigung von Gottes Gericht, inmitten dieser schlechten Nachricht des Gerichts, ist da plötzlich diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht der Gnade. Hast du sie gesehen? Denn Christus hätte einfach sagen können, so werdet ihr alle umkommen. Punkt. Nein. Er spricht noch weiter. Er sagt, ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Hier ist Gnade. Hier ist Hoffnung. Hier ist die Barmherzigkeit Gottes. Man kann gerettet werden. Man kann verschont werden. Man braucht nicht umkommen. Siehst du diese große Gnade des allmächtigen Gottes, dass hier nicht einfach ein Punkt ist, sondern dass er weiterspricht. Und obwohl wir es verdienen, wie er es sagt, ist hier Barmherzigkeit und Gnade für alle, die da umkehren und Buße tun. Wie der Herr spricht in Hesekiel Kapitel 18, Vers 23, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod der Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Christus gibt uns hier den einzigen Ausweg. Wenn man nicht von Gott gerichtet werden und verdammt werden will, dann gibt es diesen einen Ausweg, Buße. Und darum ist es so entscheidend und so wichtig, dass wir uns alle beschäftigen mit diesem Thema Buße. Was ist Buße? Was bedeutet das? Und habe ich Buße? Und darum wehe über alle Prediger und Gemeinden und Christen, die nicht mehr von Buße sprechen und nicht mehr den Menschen verkündigen. Denn Christus lehrt uns, dass es der einzige Weg ist zu entkommen vor dem kommenden Strafgericht Gottes. Wahre Buße. Und ihr Lieben, Buße ist in der Heiligen Schrift kein Randthema, kein Geheimnis, kein verstecktes Geheimrezept oder sowas, sondern überall, von den ersten Seiten bis zur letzten. Er fordert uns auf, Buße zu tun. Heißt es nicht in Sprüche 28, Vers 13, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Matthäus, Kapitel 4, Vers 17. Und von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Paulus auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und Paulus fasst seinen ganzen Predigtdienst so zusammen. Das heißt in Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich habe nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt habe und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl den Juden als auch den Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. So fasst er alles zusammen. So auch in Apostelgeschichte 26, Vers 20. Sondern ich verkündigte denen, die in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, was verkündigte Paulus? Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. So fasst er seine gesamte Lehrtätigkeit hier zusammen. Buße ist ein Hauptbestandteil der Predigt des Evangeliums. Und das ist der einzige Grund, warum Gott diese Welt noch nicht vernichtet hat. So haben wir gelernt in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zu Buße kommen. Das ist der Grund, warum Gott noch wartet mit seinem Gericht. Es geht um Buße. Das ist das Gebot der Stunde. Das ist die Zeit der Gnade. Wir müssen umkehren. Und daher müssen wir uns fragen, ob wir diese Buße haben. Und das ist das Entscheidende, worauf wir als Pastoren auch achten, wenn wir mit euch sprechen, was auch die Aufnahme zur Gemeinde angeht oder die Frage, ob jemand in der Gemeinde bleiben kann oder ob er ausgeschlossen wird. Die Frage ist nicht, sind wir sündlos, denn wir sind alle Sünder allzumal und verdienen das Gericht Gottes. Die Frage ist, ob Buße in unserem Leben zu erkennen ist. Und wenn wir uns auch eure Geschichten anhören, dann sehen wir, jeder hat eine ganz unterschiedliche Bekehrungsgeschichte. Und so ist es auch in der Schrift schon gewesen. Paulus hat eine ganz andere Bekehrung als Timotheus oder ein Nathanael hat eine ganz andere Geschichte als ein Matthäus oder eine Lydia eine ganz andere Geschichte als eine Maria Magdalena. Die Bekehrungsgeschichten können manchmal dramatisch sein und krisenhaft. Und bei manchen ist es eine lange Entwicklung und manche können sich gar nicht mehr so richtig erinnern, welcher Tag da nun entscheidend war. Bekehrungen mögen unterschiedlich aussehen, aber in wahren Bekehrungen ist immer Buße zu sehen. Und ganz egal, wie lange ein Christ ist, ein Christ schon ein Christ ist, wird man sehen in seinem Leben, dass Buße zu sehen ist. Wir müssen uns intensiv damit beschäftigen, was ist wahre Buße? Wie sieht das aus? Denn Christus sagt, ihr werdet alle umkommen, es sei denn, ihr tut Buße. Wahre Buße sieht so aus, dass du aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund der Tatsache, dass du gelehrt wurdest, was Wahrheit ist, es fängt an in deinem Denken, dass du umdenkst, dass du erkennst, dass es einen heiligen Gott gibt und dass du schuldig bist vor ihm. Dass du erkennst, dass du so viel Unrecht getan hast, dass du verdienst, dass du auf der Stelle umkommen müsstest und dass du es verdienst, in die ewige Hölle zu gehen. Du hast erkannt, dass du rein gar nichts tun kannst, um irgendwie Vergebung deiner Schuld zu bekommen und dass Gott Gefallen haben könnte an deinem Leben. Das führt dazu, dass du von deinem Denken, von deiner Erkenntnis merkst, dass sich etwas in deinen Gefühlen ändert. Plötzlich bist du nicht mehr gleichgültig gegenüber der Sünde, sondern du wirst traurig darüber. Du empfindest aufrichtige Reue, dass du gegen Gott gesündigt hast und du schämst dich dafür, du empfindest Abscheu gegen deine Sünde, das wahre Trauer, wahre Scham, wahre Reue. Aber es bleibt nicht dabei, dass du dich einfach schlecht fühlst, denn du hast ja Gottes Wort gehört und dass du gegen Gott gesündigt hast. Und darum treibt dich das alles zu Gott, sodass du plötzlich vor Gott deine Sünde bekennen musst. Du kommst zu Gott, du erniedrigst dich vor ihm, du bekennst ihm deine Schuld und du suchst deine Gnade. Du bekennst ihm, das griechische Wort für bekennen, homologeus, das bedeutet so viel wie dasselbe sagen wie Gott. Du sagst mir, ich bin schuldig. Ich gebe dir recht. Ich bin schuldig. Ich sage dasselbe. Ich komme zu dir und bekenne meine Schuld. J.C. Ryle sagt, die Zunge eines bußfertigen Menschen ist gelöst. Er spürt, dass er zu seinem Gott sprechen muss, gegen den er gesündigt hat. Etwas in ihm sagt ihm, dass er vor Gott weinen und zu Gott beten muss und mit Gott über den Zustand seiner eigenen Seele sprechen muss. Er muss sein Herz ausschütten und seine Missetaten vor dem Thron der Gnade bekennen. Sie sind eine schwere Last in ihm. Und er kann sie nicht länger verschweigen. Er kann nichts zurückhalten. Er will nichts verbergen. Er geht vor Gott, ohne etwas zu verschweigen. Und er ist bereit zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Meine Schuld ist groß. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Buße. Aber es bedeutet nicht nur, dass man Gott seine Sünden bekennt, sondern dass man Gott glaubt. Denn wenn Jesus sagt, ihr werdet umkommen, wenn ihr nicht Buße tut, dann glauben wir ihn, dass wenn wir Buße tun, dass er sich über uns erbarmt. Und so gehört zu wahrer Buße dazu, dass ich komme zu Christus und glaube, dass er mich rettet. Dass er für mich bezahlt hat, für meine Schuld. Dass da Gnade ist und Erbarm und Rettung. Denn Christus ist gestorben für Sünder und er ist auferstanden und er hat die Macht, Sünder zu erlösen. Wenn sie doch nur zu ihm kommen. Und er spricht, niemand, der zu mir kommt, werde ich von mir wegstoßen. Und wenn man das erlebt hat, wie dieses Denken ganz verändert wurde, die Last seiner Schuld spürt und zu Gott kommt und seine Last abwirft auf Christus, den Gekreuzigten, dann sieht man Früchte der Buße. Eine Buße ist niemals echt und wahr, wenn nicht Früchte daraus entstehen, nämlich dein Handeln verändert sich. Du kehrst dich nun ab, nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Herrn von deiner Sünde. Du änderst dein Leben. Du willst hinfort zur Ehre Gottes leben. Du willst die Sünde meiden. Dein Denken verändert sich und darum auch dein Handeln. Buße ist niemals echt, wenn man nicht in deinem Leben erkennt, dass du dich abwendest von deiner Sünde. Der Puritaner Thomas Watson hat in seinem Buch über die Buße geschrieben, Buße ist eine Gnade des Geistes Gottes, durch die ein Sünder innerlich gedemütigt und sichtbar gebessert wird. Also beides muss da sein. Es reicht nicht, wenn du innerlich gedemütigt bist und sagst, ich traue über meine Sünde, aber äußerlich ist keine Besserung da. Es reicht auch nicht, wenn du dich äußerlich irgendwie besserst und Dinge veränderst, aber man sieht keine wahre Demütigung und keinen wahren Herzenszerbruch in deinem Leben, keine wahre Reue über die Schuld. Es muss beides miteinander einhergehen. Wahre innerliche Demütigung und wahre äußerliche Besserung. Und darin, ihr Lieben, wächst ein Christ. Es ist nicht etwas, was man einmal getan hat, sondern dein ganzes Leben ist gekennzeichnet von dieser Buße. Du wächst darin, dass du Gott immer mehr kennst, immer mehr seinen Willen, immer mehr seine Heiligkeit. Und darum erkennst du auch immer mehr deine eigene Sündhaftigkeit und Verdorbenheit. Es führt auch dazu, dass du ein immer sanftereres Gewissen hast. Das heißt, du wirst immer mehr traurig sein und aufrichtiger traurig sein, empfindsamer sein in Bezug auf die Sünde. Du wirst dich viel mehr schämen, wenn dir etwas passiert. Und auch, dass du zurückblickst in der Vergangenheit und gemerkt hast, du hast gar nicht alle Sünde erkannt, all das, was du falsch gemacht hast. Gott offenbart dir immer mehr. Es bedeutet auch, den Herrn immer mehr im Gebet die Schuld zu bekennen, weil du sie immer klarer siehst. Du kommst viel häufiger, viel demütiger vor seinem Angesicht. Du hast jeden Tag Schuld zu bekennen. Aber du hast die Sünde auch immer mehr. Du verabscheust sie immer mehr. Und du liebst Christus immer mehr. Du findest immer mehr Gefallen an seiner großen Gnade, an seinen Opfer. Du bist immer mehr davon, viel mehr davon ergriffen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Du wendest dich auch immer mehr und gründlicher von Sünde ab, weil du in den verschiedenen Bereichen immer mehr erkennst, was Gott eigentlich von dir fordert. Wir wachsen in unserer Buße. Und darum sagt J.C. Ryle, wenn wir schon in der Vergangenheit Buße getan haben, dann lasst uns auch weiterhin Buße tun bis zum Ende unseres Lebens. Es wird immer Sünde geben, die wir bekennen müssen, und Schwachheiten, die wir beklagen müssen, solange wir in diesem Leib sind. Lasst uns jedes Jahr tiefgründiger bereuen und uns gründlicher demütigen. Möge jedes neue Lebensjahr uns dazu bringen, die Sünde mehr zu hassen und Christus mehr zu lieben. Es war ein weiser alter Heiliger, der sagte, ich hoffe, meine Buße bis an die Pforte des Himmels zu tragen. Das heißt, bis ich bei dem Herrn ankomme und er mich ganz erneuert hat. Das ist, was ich brauche und was du brauchst und was wir alle brauchen. Alle Menschen ohne Ausnahme, Buße. Denn wenn keine wahre Buße in unserem Leben zu finden ist, dann werden wir umkommen. Wir werden umkommen. Darum ist die Frage, hast du die wahre Umkehr von der Sünde, dass du Gnade und Vergebung und Versöhnung mit Gott hast? Zur Vergebung, aber auch zur Veränderung? Christen denken, auch wenn sie eine Predigt über Buße hören und auch wenn sie die Worte des Herrn Jesus Christus hören über Buße und Gericht, Christen denken in allererster Linie an sich selbst. Und wir kommen und wir bekennen, unsere Buße ist in sich selbst nicht genügend, dass du uns vergeben und uns retten und uns nicht richten würdest. Herr, vergib mir. Erneuere mich. Rette mich. Erbarme dich über mich. Und lasst uns am Ende dieser Predigt nicht auf uns schauen und darauf, wie gut unsere Buße ist. Denn nicht unsere Buße rettet uns, sondern der Herr Jesus Christus, zu dem wir uns kehren, zu dem wir uns wenden. Lasst uns schauen auf Jesus, denn wisst ihr, als er diese Worte sagte zu dieser großen Volksmenge, tausende von Menschen, und sagte, ihr werdet umkommen, ebenso alle, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, dann wusste er, dass er den Preis dafür bezahlen würde. Dass unzählige Menschen nicht umkommen müssen, sondern erlöst werden. Er kam tatsächlich, um auch unter Pilatus zu sterben. Dass auch sein Blut vergossen wird. Nein, sein Blut vermischte sich nicht mit einem Tieropfer. Er selbst war sein Opfer, das er gebracht hat. Er hat sein Blut und sein Leib gegeben für uns. Wurde er nicht niedergeschlagen unter dem Zorn des allmächtigen Gottes? Wofür? Dafür, dass wir einen Turm haben, der niemals zusammenstürzt. Eine ewige Sicherheit vor dem kommenden Strafgericht Gottes. Es heißt in Sprüche 18, Vers 10,
Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.
Und so vertrauen wir nicht in unsere Werke der Buße, sondern wir fliehen zu dem Herrn und bergen uns bei ihm. Und so lasst uns alle Zeit Buße tun und zu ihm kommen und bei ihm Rettung finden. Denn gepriesen sei er, jetzt und in alle Ewigkeit. Gepriesen sei der, der sein Blut als Opfer vergossen hat für uns und der sein Leib hat zerschlagen lassen. Gepriesen sei das Opferlamm Gottes. Gepriesen sei unser starker Turm, unser Herr Jesus Christus, unser mächtiger Erlöser. Amen.